Kennen Sie den schon? Zwei Freunde sind irgendwo in Afrika in der Savanne unterwegs. Plötzlich erschrecken sie sich zu Tode. Ein Löwe, gerade mal 100 Meter entfernt, und er scheint auch noch hungrig zu sein, hat sie gewittert, kommt langsam mit fletschenden Zähnen auf sie zu. Da greift der eine von den beiden Freunden nach hinten in seinen Rucksack, holt schnell ein paar Turnschuhe heraus und schnürt sie sich an. Der andere sagt, du glaubst doch nicht im Ernst, dass du schneller rennen kannst als dieser Löwe. Nein, aber es reicht ja, wenn ich schneller rennen kann als du. Und jetzt dürfen sie lachen. Ist ein bisschen komisch, einen Witz zu erzählen, wenn man keine Reaktionen sieht. Wussten Sie, dass früher so gut wie kein Osterfest gefeiert wurde oder dass von der Kanzel ein Witz erzählt wurde? Man nennt das das sogenannte Osterlachen, eine ganz bewusste Durchbrechung der sonstigen sakralen Ernsthaftigkeit. Denn wir haben tatsächlich etwas zu lachen. Wir können uns lustig machen über den Tod und den Teufel, voller Häme, mit einem breiten Grinsen, so wie das üblich ist, wenn man einen Sieg feiert. Kirchenfürsten wie etwa Augustinus oder auch Ambrosius von Mailand, die waren einmal gar nicht einverstanden mit dem Osterlachen. Im Hochmittelalter war unter den Kirchenleuten das Lachen geradezu verpönt. Schon gar nicht in der Kirche selbst. Man kann das ganz gut nachlesen in dem Mittelalterroman von Umberto Eco, Der Name der Rose. Aber diese Zeiten sind vorbei. Hoffentlich. Selbst in strengsten christlichen Kreisen wird längst wieder gelacht. Und Sie sollten mal erleben, wie fröhlich es zugehen kann. Auch zum Beispiel in einer pietistischen Gemeinschaftsstunde. Auch dort wird viel gelacht, nicht weil wir keinen Sinn mehr hätten für den Ernst des Lebens, sondern weil wir als Christen von Ostern herkommen. Und wer ein österlicher Mensch ist, der kennt sehr wohl den Ernst des Lebens. Der weiß von der Macht und von der Unerbittlichkeit des Todes. Der kennt alle Signale der Vergänglichkeit. Und er ist auch nicht naiv im Blick auf Epidemien oder Pandemien. Aber wer ein österlicher Mensch ist, der kann zugleich ausgelassen und selbstvergessen herzhaft lachen. Und sei es über einen dummen Witz am Ostermorgen. Obwohl, ganz so dumm war der Witz gerade gar nicht, denn das, was er beschreibt, erleben heutzutage viele. Den einstigen Freund neben sich, der jetzt nur noch Interesse hat, schneller zu sein. Das gibt's im Großen wie im Kleinen. Ich denke an die Vereinigten Staaten, die gerade den Weltmarkt plündern und die Lager an medizinisch wichtigem Material leer kaufen. Hauptsache, man ist schneller als der andere. Und auch im Kleinen erleben wir es, wie Leute ganz schnell ihre Schäfchen ins Trockene bringen. Da werden nicht nur Regale leer gekauft, sondern auch zum Beispiel Rechnungen eingefordert von Betrieben, die womöglich bald zahlungsunfähig werden könnten. Und dann will man wenigstens zu den Ersten gehören, die noch was abbekommen von der baldigen Konkursmasse. Und so gibt man dem Betrieb den Todesstoß. Österliches Verhalten sieht anders aus. Wissen Sie, wer an der Seite des Auferstandenen lebt, weiß doch, dass der eigentliche Sieg längst errungen ist. Also kann er großzügig sein und gelassen, braucht nicht mehr wie andere zu klammern und ständig Angst zu haben, irgendwo zu kurz zu kommen. Österliche Menschen haben doch nichts Geringeres als Gottes Ewigkeit vor sich. Und genau darum geht es im heutigen Bibeltext. Paulus schreibt sein berühmtes 15. Kapitel im 1. Korintherbrief, weil er sehr genau weiß, dass Ostern nicht nur ein Ereignis der Geschichte ist, nicht nur ein historischer Moment, der mit der Zeit in der Erinnerung verblasst und dann Konturen verliert, auch nicht nur eine dogmatische Formel, eine Art theologische Richtigkeit, die wir emotional unbeteiligt abnicken können. Nein, die Auferstehung von Jesus und unsere Fragen nach den Prioritäten im Leben, die gehören zusammen. Es geht um unsere Haltung zum Leben und zum Sterben, um unseren Lebenssinn. schlicht darum, was denn wirklich zählt im Leben und was uns Kraft und Schwung gibt. In Krisenzeiten wie auch im ganz normalen Alltag. Und so lese ich aus 1. Korinther 15 ab Vers 19. Schlagen Sie es ruhig zu Hause auch mit auf. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus. Danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. Und danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Und der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein, dem, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles in allem. Wenn unser Glaube an die Auferstehung Jesu vor 2000 Jahren nicht auch die Hoffnung auf unsere eigene Auferstehung mit einschließt, dann sind wir bemitleidenswerter als die, die gar nicht glauben. So hat es Paulus auch formuliert. Er kann gar nicht anders, als so zu denken. Wenn Jesus auferstanden ist, dann kann nach dem Tod nicht alles aus sein. Nicht, weil wir uns das so wünschen, weil das so schön wäre und der Gedanke uns gefällt, dass wir unsere Lieben einmal wiedersehen. Nicht, weil wir uns jetzt irgendetwas zurechtbasteln. Eine Hoffnung, an der wir uns festhalten können. So wie ein Stück Treibgut, das uns festhält, bevor wir abdriften oder im Meer untergehen. Nein, nicht weil wir uns etwas gerade noch schnappen und zurechtbasteln, sondern weil Christus auferstanden ist. Deshalb hoffen wir auf unsere Auferstehung. Meine Eltern haben mir einmal erzählt, wie ich als Kind das Laufen gelernt habe. Das klappte nur dann mit dem Laufen, wenn ich mich irgendwo dran festhalten konnte. Also gaben sie mir schließlich eines meiner Kuscheltiere in die Hand, an dem ich mich festhalten konnte. Und als kleiner Bub klappte es dann mit den eigenen Schritten. Und wie viele Menschen klammern sich an eine Hoffnung, die sie sich selbst vorher nur eingeredet haben. Sie halten sich an dem fest, was sie selbst in der Hand haben und merken gar nicht, auf wie wackeligen Füßen sie unterwegs sind. Paulus schüttelt dazu den Kopf und sagt, wahre Hoffnung braucht einen Grund, der außerhalb von uns selbst ist. Daran können wir uns festhalten. Und dieser Grund ist die Auferstehung von Jesus Christus. Er ist nicht für sich allein gestorben und auferstanden, sondern für uns, um uns vorauszugehen. Und wir feiern deshalb Ostern nicht als einen Jahrestag eines irgendwie historischen Ereignisses, nicht als archäologische Entdeckung, sondern als Grund unserer Hoffnung. Ich möchte dazu eine schöne Parabel erzählen, ein Gleichnis. Ich habe es gefunden bei Henry Nguyen, einen Dialog von Zwillingen. Die Schwester sagte zu ihrem Bruder, ich glaube an ein Leben nach der Geburt. Der Bruder erhob lebhaft Einspruch. Nein, nein, das hier ist alles. Hier ist es schön, dunkel und warm. Und wir brauchen uns lediglich an die Nabelschnur zu halten, die uns ernährt. Aber das Mädchen gab nicht nach. Es muss doch mehr als diesen dunklen Ort geben. Es muss anderswo etwas geben, wo Licht ist, wo man sich frei bewegen kann. Aber sie konnte ihren Zwillingsbruder immer noch nicht überzeugen. Und dann, nach längerem Schweigen, sagt sie zögernd, ich muss noch etwas sagen, aber ich fürchte, du wirst auch das nicht glauben. Ich glaube nämlich, dass wir eine Mutter haben. Jetzt wurde der kleine Bruder wütend. Eine Mutter, schrie er, was für ein Zeug redest du daher? Ich habe noch nie eine Mutter gesehen und du auch nicht. Wer hat dir diese Idee in den Kopf gesetzt? Ich habe es dir doch schon gesagt, dieser Ort ist alles, was es gibt. Warum willst du immer noch mehr? Hier ist es doch alles in allem gar nicht so übel. Wir haben alles, was wir brauchen. Also seien wir damit zufrieden. Die kleine Schwester war von dieser Antwort des Bruders ziemlich erschlagen und wagte eine Zeit lang gar nichts mehr zu sagen. Aber sie konnte ihren Gedanken nicht einfach abschalten, und weil sonst niemand da war, mit dem sie hätte drüber reden können, sagte sie schließlich doch wieder: Spürst du nicht ab und zu diesen Druck? Das ist doch immer wieder ganz unangenehm. Manchmal tut es richtig weh. Ja, gab der zur Antwort, aber was soll das schon heißen? Und seine Schwester darauf: Weißt du, ich glaube, dass dieses Wehtun dazu da ist, um uns auf einen anderen Ort vorzubereiten, wo es viel schöner ist als hier und wo wir unsere Mutter von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Wird das nicht ganz aufregend sein? Der Bruder gab keine Antwort mehr. Er hatte endgültig genug vom dummen Geschwätz seiner Schwester und dachte, es sei jetzt am besten, einfach nicht mehr auf sie zu achten und zu hoffen, sie würde sie jetzt endlich in Ruhe lassen. Soweit diese Geschichte. Ich würde gerne wissen, wie das mal aussieht, das Leben nach dem Tod. Aber die Bibel ist so sparsam mit ihren Beschreibungen, und ich denke, aus gutem Grund. Weil wir es uns schlicht nicht vorstellen können. Paulus schreibt einige Verse später von einem Korn, das in die Erde gepflanzt wird, das Samenkorn vergeht und aus ihm entsteht eine neue Frucht. Dieses Bild verwendet er. Er nimmt das als Metapher für den Tod und die Auferstehung. Nach biblischem Verständnis zerfällt nämlich der ganze Mensch, nicht nur ein Teil von uns. Wir sterben ganz. Und die Vorstellung von einer unsterblichen Seele, die den Körper überdauert, die entstammt dem Hellenismus und nicht der Bibel. Nein, wir sterben ganz. Aber zugleich spricht Jesus zu uns: Uns erwartet ein neuer Morgen. Wir werden in ein neues Leben gerufen. Nicht in unseren vergänglichen Körper und auch nicht in ein undefinierbares Etwas, das irgendwo herumschwebt. Wir bekommen einen neuen Leib, einen neuen Geist, eine neue Seele. Und doch bleiben wir dieselbe Person. So kann man es ausdrücken. Wir bleiben dieselbe Person. Und er, der unseren Namen schon einmal gerufen hat, als wir ins Leben kamen, der hat diesen Namen nochmals gerufen, als wir getauft wurden. Und er hat ihn nicht vergessen und wird ihn nie vergessen, denn er wird ihn ein drittes Mal rufen. Wir werden lebendig im Sinne einer neuen Schöpfung, auferweckt zum ewigen Leben in Jesus Christus. Der große Dichter Voltaire sagte das einmal recht lapidar, aber hatte genau recht damit. Die Auferstehung, sie ist eigentlich die einfachste Sache von der Welt. Der, welcher den Menschen einmal geschaffen hat, der kann ihn auch zweimal schaffen. Und noch ein Gedanke. Paulus hat das Anliegen, Klarheit und Gewissheit zu vermitteln, indem er in seinem Brief an die Korinther die Dinge ordnet. Zunächst ist Jesus auferstanden an Ostern. Und dann werden wir auferstehen in Zukunft. Und dann kommt das große Finale. Gott wird alle Mächte, die gegen Gott und gegen das Leben gerichtet sind, zerstören. Sogar der Tod als letzter Feind wird vernichtet. Und damit ist Gott alles in allem. Ich bitte Sie, hören Sie auch das heute am Ostermorgen. Wir feiern nicht nur den Grund unserer persönlichen Hoffnung, sondern wir feiern auch unsere Hoffnung für die ganze Welt. Gott wird sich durchsetzen. In jeder Hinsicht. Sein Reich wird kommen, sein Wille wird geschehen. Und was wir im Vater unser Sonntag für Sonntag beten, das wird sich erfüllen. Am Ende ist Gott alles in allem. Und es steht uns gut zu Gesicht, darauf zu vertrauen. Gott widerspricht der scheinbaren Allmacht des Todes. Und er wird ihn vernichten als den letzten Feind. Denn es stimmt ja nicht, wenn wir sagen, die Zeit heilt alle Wunden. Oder wenn wir uns gegenseitig nur beteuern, alles wird gut. Es stimmt so lange nicht, solange Mächte und Gewalten mitregieren, die noch gegen Gott und das Leben gerichtet sind. Und deshalb geschieht auch noch, was Gott nicht will. Diese Welt ist alt geworden. Ja, fast möchte ich sagen, sie ist totgeweiht. Und ich denke dabei nicht nur an jetzt die aktuelle Krankheitskrise. Die ganze Erde scheint unaufhaltsam einer Katastrophe entgegenzurollen. Das Klima verändert sich, versperrt Menschen und Tieren Lebensraum. Millionen Menschen werden geboren ohne eine realistische Perspektive auf ein gelingendes Leben. Unser Globus ist gewissermaßen infiziert durch eine Krankheit zum Tode, so sagen es viele Analysten. Und man muss kein notorischer Pessimist sein, um ihnen Recht zu geben. Und doch können wir seit Ostern sagen, nicht die Katastrophe, nicht die Krankheit, nicht das Elend, nicht der Tod haben das letzte Wort. Es war im Rahmen einer Pfarrerfortbildung. Deutschlandweit kamen wir zusammen und ich durfte daran teilnehmen. Und an einem Abend kam es zu einem Gespräch mit einem plötzlich sehr persönlichen Tiefgang. Mein Gegenüber war ein etwa gleichaltriger Stadtpfarrer aus Norddeutschland und er erzählte mir sehr offen, wie er seinen Glauben verloren hat. Und fragte mich, was für mich denn jetzt noch das Prägendste, das Eindrucksvollste am Glauben sei, was mich denn noch halten würde an dem, was ich einmal studiert und seither so oft verkündigt habe. Welche persönliche Erfahrung sei denn die stärkste, die ich mit dem Glauben verbinde? Und ich zögerte nicht lang, sondern sagte, es ist die ungeheure Hoffnung, die in ihm steckt. Die Hoffnung auf den Gott, der in Jesus Christus gekommen ist, damit wir jetzt schon glauben dürfen, was wir dann sehen können. Nämlich, dass er alles gut machen wird. Und das gilt für mich selbst und für die Familie und auch für die Menschen, die mir fernstehen, mit denen ich zum Teil überhaupt nichts anfangen kann, für die ganze Erde. Ja, ich glaube das. Sein Wille wird geschehen und sein Reich wird kommen. Und liebe Ostergemeinde, ich möchte damit schließen, dass ich Sie einlade, das alte Bekenntnis zu wiederholen. Und nicht als trockene Formel, sondern als mutmachenden Zuspruch für uns selbst und für unsere ganze Welt. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Wir singen miteinander das Lied Gelobt sei Gott im höchsten Thron. Im Gesangbuch finden Sie es unter der Nummer 103, die Strophen 1 und 2. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, so oft gehen wir mit gesenkten Köpfen durchs Leben, entmutigt und mit einem düsteren Blick in die Zukunft. Und wie oft lassen wir uns von der alten Ordnung leiten? Aber du hast diese Ordnung doch längst auf den Kopf gestellt. Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Und wir können weitsichtiger sein. Und nicht nur heute und hier mit dir rechnen, sondern auch morgen und in Ewigkeit. Es ist gut, Herr, dass du uns auf weiten Raum stellst. Herr Jesus Christus, du hast am Ostermorgen deine Macht erwiesen, kannst Steine zum Rollen bringen. Und wir bitten dich für jene Menschen, die gefangen sind, wie in einem Grab und aus ihrer düsteren Sicht nicht herauskommen. Menschen, die gelähmt sind vor Sorge, vor Angst. Menschen, die nur noch sich um sich selbst drehen und den anderen daneben nicht mehr wahrnehmen. Menschen, die sich vor deinem Evangelium verschließen. Herr, führe sie heraus aus dieser Dunkelheit und lass sie erfasst werden vom Licht des Ostermorgens. Und so wollen wir dich loben mit den Worten, die du selbst uns gegeben hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.